Der Predigtext ist heute ein Text aus dem letzten Buch der Bibel, Offenbarung 1, vom Vers 9 an. Ich, Johannes, der ich auch euer Bruder bin und mit euch Anteil habe an der Bedrängnis und am Reich und am standhaften Ausharren um Jesus Christus, war auf der Insel, die Patmos genannt wird, um des Wortes Gottes und um des Zeugnisses Jesu willen. Ich war im Geist am Tag des Herrn und ich hörte hinter mir eine gewaltige Stimme wie von einer Posaune. Die sprach: Ich bin das A und das O, der Erste und der Letzte, und was du siehst, das schreibe in ein Buch und sende es den Gemeinden, die in Asia sind, nach Ephesus und nach Smyrna und nach Pergamus und nach Thyatira und nach Sardes und nach Philadelphia und nach Laodicea. Und ich wandte mich um und wollte nach der Stimme sehen, die mit mir redete. Und als ich mich umwandte, da sah ich 7 goldene Leuchter und mitten unter den 7 Leuchtern einen, der einem Menschensohn glich, bekleidet mit einem Gewand, das bis zu den Füßen reichte, und um die Brust gegürtet mit einem goldenen Gürtel. Sein Haupt aber und seine Haare waren weiß wie weiße Wolle, wie Schnee, und seine Augen waren wie eine Feuerflamme, und seine Füße wie schimmerndes Erz, als glühen sie im Ofen, und seine Stimme wie das Rauschen vieler Wasser. Und er hatte in seiner rechten Hand 7 Sterne, und aus seinem Mund ging ein scharfes, zweischneidiges Schwert hervor, und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne in ihrer Kraft. Und als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen nieder wie tot. Und er legte seine rechte Hand auf mich und sprach zu mir: Fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebende. Und ich war tot, und siehe, ich lebe von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Und ich habe die Schlüssel des Totenreiches und des Todes. Schreibe, was du gesehen hast und was ist und was nach diesem geschehen soll. Hier in der Offenbarung fällt erst einmal auf, dass Johannes von sich selber schreibt. Weder im Evangelium nennt er seinen Namen, noch in den Briefen nennt er sich selber. Im zweiten und im dritten Brief schreibt er der Älteste der Gemeinde, aber er nennt nicht seinen Namen. Hier nennt er seinen Namen: Ich, Johannes. Und es geht ihm nicht darum, sich irgendwie besonders hervorzuheben, sondern es geht ihm darum, dass er seinen Geschwistern mitteilt, dass er in dreierlei Hinsicht mit ihnen verbunden ist. Und diese 3 Punkte will ich mal ganz kurz anreißen. Ich, Johannes, der auch ich euer Bruder bin und mit euch Anteil habe an der Bedrängnis und an dem Reich und am standhaften Ausharren. Anteil habe geht darum, dass zu der damaligen Zeit die erste Christenheit, die ersten Gemeinden, die gegründet wurden, vom Römischen Reich und von dem Judentum gehasst und verfolgt wurden. Die sind also Menschen in der Bedrängnis. Und an diesem Leiden, das sie durchtragen müssen, hat auch Johannes Anteil in der Bedrängnis, aber auch am Reich. Und damit meint er das Reich Gottes. Nicht am Römischen Reich, sondern wirklich durch Jesus Christus am Reich Gottes. Er weiß es und schreibt es so seinen Empfängern dieser Offenbarung: Wir sind Bürger des Reiches Gottes. Wir sind Königskinder, könnte man auch sagen. Und das ist eine Auszeichnung und eine Bestimmung für uns in dieser Welt, in der wir leben. Christus hat in seinem hohen priesterlichen Gebet darum gebeten: Ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, sondern dass du sie in der Welt bewahrst. Und weil wir eben Bürger des Reiches Gottes sind, sind wir im Reich der Welt Aussätzige oder Außenseiter, jedenfalls Menschen, die in dieser Welt nicht geehrt, angesehen sind, sondern wir sind Bürger des Reiches Gottes und darum nicht von dieser Welt. Und an der Standhaftigkeit, am Ausharren. Die ersten zwei Dinge sind mir schnell bewusst und waren mir auch ganz klar. Aber als ich dann gelesen habe, am Ausharren, habe ich mich persönlich fragen müssen, wie weit geht dieses Ausharren? Wie weit ist die Bereitschaft, um Jesu Willen Schmach auf sich zu nehmen? Oder nutzen wir, ich habe es in meinem Leben des Öfteren so getan, leider, nutzen wir die Gelegenheit, um uns zu drücken und uns nicht dieser Verantwortung zu stellen, die wir als Kinder Gottes in dieser Welt haben. Johannes kann jedenfalls schreiben an seine Geschwister in den Gemeinden, die er ja anschreiben soll, dass er wie sie Beständigkeit haben, ausharren und sich durch nichts und niemand von Jesus trennen lassen. Es war am Tage des Herrn. Was war der Tag des Herrn?
Der Auferstehungstag.
Genau. Schon von Anfang an in der Christenheit nach der Auferstehung war der erste Tag der Woche der Tag des Herrn. Darum feiern wir auch den Sonntag, auch wenn es in unserer Gesellschaft oder auch, denke mal, weltweit so ist, dass der Sonntag als der letzte Tag der Woche bezeichnet wird. Am Freitag wird sich immer ein gutes Wochenende gewünscht und am Montag geht es mit der neuen Woche los. Nein, das ist nicht richtig. Mir fällt dazu immer ein, was Pastor Arndt damals, als es so offiziell gemacht wurde, in die Zeitung hineingeschrieben hat. Wenn der Sonntag nicht mehr der erste Tag der Woche ist, dann müssen wir die Wochentage, die Namen der Wochentage ändern. Dann darf der Mittwoch nicht mehr Mittwoch heißen, denn dann wäre da nicht mehr der Mittwoch, dann wäre der Donnerstag der Mittwoch. Und da hat er sich richtig böse gemacht, obwohl ich sonst nicht so eins mit ihm war in seiner Auslegung. Aber es geht darum, es war der erste Tag der Woche. Am ersten Tag der Woche ist Christus auferstanden. Am ersten Tag der Woche waren die Jünger gemeinsam zusammen. Das waren 50 Tage nach Ostern. Es war wieder ein Sonntag, als der Heilige Geist ausgegossen wurde. Und Paulus ermahnt immer wieder, den ersten Tag der Woche wirklich dementsprechend zu feiern und vor allen Dingen an diesem Tag auch das Herrenmahl zu halten. Wir halten es auch immer am ersten Tag in der Regel, am ersten Tag der Woche, am ersten Sonntag im Monat. Das ist so bei uns gut eingebürgert und ich denke, das hat auch eine gute Tradition und sollte uns auch so weiterleiten. Ich war im Geist. Diesen Ausdruck gebrauchen auch einige Propheten. Jesaja war im Geist, als er die Herrlichkeit Gottes sah. Und als er die Herrlichkeit Gottes sah, war seine Reaktion: O weh, ich muss vergehen, denn ich bin ein sündiger Mensch und lebe unter einem sündigen Volk. war eben, als er die Herrlichkeit Gottes gesehen hat, klar, dass er so, wie er jetzt ist, vor Gott nicht bestehen kann. Ezekiel sieht es, die Herrlichkeit Gottes, könnt ihr nachlesen, Ezekiel 1, und in mehreren Kapiteln wird immer wieder dasselbe Bild gezeichnet, wie Ezekiel die Herrlichkeit Gottes sieht. Daniel sieht die Herrlichkeit Gottes und er schreibt, und ich konnte vor Schwäche, vor Zittern kaum stehen, mich aufrecht halten. Also wenn jemand die Herrlichkeit Gottes sieht, dann geht es ihnen nicht so, wie es Johannes hier schreibt, aber es ergreift sie eine tiefe Ehrfurcht. Ein Wissen, dass das, was sie ausmacht, was sie sind, vor ihm nicht bestehen können. Und obwohl Johannes Jesus in seiner Herrlichkeit gesehen hat, schon auf dem Berg der Verklärung, als er Jesus den Auferstandenen gesehen hat, aber noch in seiner menschlichen Gestalt, ist dir von dem Sehen der Herrlichkeit des Sohnes Gottes so erschüttert, dass er zu Boden fällt. Er kann nicht anders, als auf sein Angesicht zu fallen. Und das ist ein Zeichen der Übermacht, der Übergröße Gottes, in dem Fall Jesus Christus, der ja Gott ist. Und Johannes fällt auf sein Angesicht. Er fällt nicht auf den Rücken, sondern Anbetungsform ist auf das Angesicht fallen. Und der mit ihm redet, rührt ihn an und spricht zu ihm, steh auf. Und er bekommt die Kraft, aufzustehen. Und Johannes bekommt den Auftrag, an 7 Gemeinden zu schreiben. Wenn wir die Kapitel 2 und 3 der Apostelgeschichte, der Offenbarung durchlesen, dann werden uns die einzelnen Gemeinden mit ihrer ganz unterschiedlichen Konstellation beschrieben. Und Christus lässt durch Johannes den Gemeinden Lob, aber auch Tadel zukommen. Und auch immer wieder, da wo auch Tadel nötig ist, den Hinweis, wenn ihr nicht umkehrt, wenn ihr euch nicht ändert, dann will ich euch nicht in meinem Reich haben. Nur die, die ausharren am Wort, die beständig bleiben, die werden mit ihm Gemeinschaft haben. Ja, es geht sogar so weit, dass er einer Gemeinde sagen muss, weil du lau bist, werde ich dich aus meinem Mund ausspeien. Also diese 7 Gemeinden sind ganz unterschiedlich. Und die kleinste Gemeinde, Laodicea, ist die Gemeinde, an der Christus überhaupt keinen Tadel hat, sondern sie hervorhebt und sie wegen ihrer Beständigkeit, wegen ihrer Treue, wegen ihres Ausharrens lobt. Und dann beschreibt Johannes, was er sieht. Zunächst fallen ihm 7 Leuchter ein. Nicht wie der 7-armige Leuchter, den Mose einmal hat machen lassen für die Stiftshütte und dann für den Tempel. Wir kennen heute noch das Bild der Menora, das ja wohl in Jerusalem auch vor dem Regierungsgebäude steht. Und ich habe auch so ein kleines Ding im Schrank zu stehen, das haben wir mal geschenkt gekriegt. Dieser 7-armige Leuchter oder die 7 Leuchter, die dort stehen, sind alles einzelstehende Leuchter. Einzelstehende Gemeinden, die jeder für sich verantwortlich sind. Und unter den Leuchtern sieht Johannes einen Menschen gleich, und das ist Jesus Christus. da gibt es keinen Vermittler, da gibt es nichts irgend Verbindendes oder Trennendes, sondern es gibt nur die direkte Beziehung Jesus-Leuchter oder Jesus-Gemeinde. Wir Menschen brauchen keinen, der für die Gemeinde vor Gott eintritt. Wir als Leib Christi sind mit ihm direkt verbunden, ohne Mittler. Wir brauchen Menschen, die im Auftrage des Herrn ihre Arbeit verrichten. Das ist klar, das ist auch nicht abzustreiten. Aber es gibt keinen Menschen, den wir nötig hätten, der eine Mittlerperson oder eine Mittlerfunktion zwischen Gott, zwischen Christus und der Gemeinde darstellt. Christus selbst ist in der Gemeinde, mit der Gemeinde verbunden und unter den Leuchtern sieht er Jesus Christus. Und er hat 7 Sterne in der Hand. Das sind die Engel der Gemeinde, so schreibt es Johannes. Die Ausleger sind da nicht ganz einig. Die einen sagen, und das würde ich so als eine Möglichkeit ansehen, es sind die damaligen Ältesten der Gemeinde, die auch Verantwortung für die Gemeinde haben. Die sind nicht aus der Gemeinde herausgehoben, mitten in der Gemeinde, aber es sind die, die Verantwortung für die Gemeinde haben. Andere wieder sagen, Gott hat für jede Gemeinde einen besonderen Engel beauftragt, der sich um die Gemeinde kümmert. Ich weiß nicht, wie weit das real ist, aber sei mal dahingestellt. Das sind so die 2 Dimensionen oder die Auslegungen. Einmal, dass es um die Ältesten der Gemeinde geht oder auch um ausgesandte Engel, die sich um die Gemeinde kümmern. Und dann wird das Bild Christi beschrieben. Sein Haar, erstmal das Gewand, Entschuldigung, das Gewand war bis zum Boden, also bis Füßen, so dass die Füße noch zu sehen waren, aber so weit reichte das Gewand. Es war also, man könnte sagen, ein Gewand, eine Robe für einen Richter. Mit einem Gürtel, einem goldenen Gürtel um die Brust. Das heißt, dieser Gürtel bedeutet einmal die Gerechtigkeit, aber zum anderen eben auch, wenn man einen Gürtel gebraucht bei der Arbeit, dann wird das Gewand oder wurde das Gewand in den Gürtel hochgeschützt, so dass man eben frei gehen konnte, dass man bei der Arbeit nicht behindert war. Wenn das Gewand bis zum Untern war, das Gewand der Würde, das Gewand eines Richters, das Gewand, das eine Heiligkeit ausstrahlt. Sein Haar war weiß wie Wolle, weiß wie Schnee. Johannes kann keine anderen Worte finden als diese Begriffe weiß wie Wolle, weiß wie Schnee. Denke, es gibt noch ein helleres Licht, das wir am Menschen aber nicht beschreiben können. Weiß ist und bleibt immer die Farbe der Reinheit, der Unschuld. Und Christus, und das wird auch schon in dem, was Johannes hier sieht, deutlich. Er war der Einzige, der über diese Erde gegangen ist, ohne Schuld, ohne Sünde. Und das fasziniert mich immer wieder dabei. Jesus kann seine Feinde, seine Gegner fragen, wer von euch kann mir eine Sünde nachweisen? Die müssen schweigen. Jesus, das reine, vollkommene Opferlamm, in Heiligkeit, in Reinheit und in Gerechtigkeit, steht er so vor Johannes sichtbar. Seine Augen wie feurige Flammen. Johannes kannte den Begriff der Röntgenstrahlung noch nicht. Aber was mit dem Ausdruck hier feurige Flammen ausgedrückt werden soll, ist, dass diese Augen durchschauen. Nicht nur das Gesicht, nicht nur die äußere Gestalt, sondern das, was im Herzen ist. Wie musste sich Samuel sagen lassen, als er David zum König sein sollte und der älteste Sohn Isais dann kam und, oh Samuel, das ist aber einer, der könnte König sein. Nee, mein lieber Samuel, so nicht. Der Mensch sieht, was vor Augen ist, muss Samuel sich sagen lassen. Der Mensch sieht, was vor Augen ist. Der Herr aber sieht das Herz an. Und damit wird das so ausgedrückt, dass wir vor Gott gläsern sind. Wir sind von Gott durchschaubar. Und er kennt, so sagt es der Psalmist, unsere Gedanken schon von ferne. Nicht bloß das, was wir sagen, hört er, nicht nur das, was wir tun, sieht er, sondern er sieht schon in uns die Gedanken, die da sind. Ob es gute oder böse Gedanken sind. Die Augen wie Feuerflammen. Und aus seinem Mund geht ein zweischneidiges Schwert. Ein zweischneidiges Schwert wird, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, im Hebräerbrief beschrieben, als das Wort Gottes. Das zweischneidige Schwert, das trennt Leib und Seele oder Geist, sodass der Mensch getrennt wird im Angesicht Gottes von dem Vergänglichen, was er nach dem Sündenfall dem Menschen auch angedroht hat. Von Erde bist du genommen, zur Erde sollst du werden. Aber auf der anderen Seite steht es im Schöpfungsbericht, Gott blies dem Menschen seinen Odem ein und damit war der Mensch eine lebende Seele, eine lebendige Seele, die nicht mehr stirbt. Und jeder Mensch, der heute lebt, hat diese Seele, ist in der Lage, sich zu entscheiden zwischen dem Wort Gottes, ja oder nein. Ich will es annehmen oder es geht mich nichts an. Und da trennt das Wort Gottes schon ganz eindeutig. Zum anderen ist das zweischneidige Schwert, das die Macht Gottes ausdrückt. Und Jesus sagt immer, wenn er wiederkommt zum letzten Gericht, dann wird er trennen. Die Schafe und die Böcke, die Schafe zu seiner Rechten, die Böcke zu seiner Linken. Und dann wird er den einen sagen, was sie alles getan haben und wie sie ihn angenommen haben, seine Jünger. Die haben dann das Vorrecht, mit ihm einzuziehen in das Reich Gottes. Und die anderen, die eben Christus nicht angenommen haben, die werden verurteilt werden. Und wenn wir vorhin auf die Psalmlesung geachtet haben, dann sagen wir menschlich, ist das Gott? Kann ein Psalmist beten, dass Gott sich seiner Feinde annimmt und sie vernichtet und sich seiner Gerechten annimmt und sie rettet? Stimmt denn das noch, was in der Bibel steht, dass Christus für alle da ist, dass Gott will, dass allen geholfen wird, dass sie alle zur Erkenntnis der Wahrheit kommen und keiner verloren geht? Und doch steht hier Gericht. Der Psalmist hat es ganz deutlich ausgedrückt, wie er darum bittet, dass die Feinde vernichtet werden. Aber Jesus sagt nichts anderes. Dass, wenn er einmal als der Richter kommt, dann kommt er auch der als der, der scheidet zwischen denen, die sein Wort angenommen haben, denen, die ihm vertraut haben, denen bewusst war und ist, dass sie Sünder sind und auf seine Vergebung, auf seine Gnade, auf seine Barmherzigkeit angewiesen sind, die dürfen dann mit ihm in sein Reich gehen. Denen wird ganz klar gesagt, kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters. Und zu den anderen wird Jesus dann sagen, am Endgericht, wenn die Gnadenzeit abgelaufen ist, ich kenne euch nicht, weichet von mir, ihr Übeltäter. Das zweischneidige Schwert ist eine Waffe, die im Zuschlagen, aber auch im Trennen wieder trennt. Also beide Seiten sind scharf und es wird in beide Seiten getrennt. Und darum ist es so wichtig, dass wir uns auch dessen bewusst sind. Und das will ich jetzt als Letztes noch im Blick auf das Abendmahl sagen. Jesus stellt sich vor, ich war tot und siehe, ich lebe von Ewigkeit zu Ewigkeit. Ich war tot. Wie lange war Jesus tot? 3 Tage oder 2,5 Tage, je nachdem, wie man rechnet. Aber am 3. Tag ist er wieder auferstanden von den Toten. Und warum war er tot? Weil er sich für unsere Sünden, für meine Sünden dahingegeben hat. Weil er das reine Opferlamm geworden ist, das, so sagt es Johannes der Täufer, der Welt Sünde trägt oder die Sünde der Welt wegnimmt. Das hat nichts mit Allversöhnung zu tun, sondern jeder, der dieses Angebot annimmt und sich als Sünder vor Jesus bekennt und ihm die Aussage oder die Bitte äußert, vergib mir, der bekommt ewiges Leben. Und so wie Jesus von Ewigkeit ist, Johannes schreibt es ganz besonders in seinem Evangelium, das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit. Im Anfang war das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Jesus Christus, der von Ewigkeit her ist, der Mensch geworden ist, um meinet, um euretwillen, der gestorben ist, um meinet, um die Sünde der Welt zu tragen, jedem Einzelnen diese Gnadenbotschaft anzukünden. Und wir sind aufgefordert, jedes Mal, wenn wir Abendmahl feiern, uns das zu vergegenwärtigen, dass Jesus der Ewige, der Reine, der Unschuldige sich für uns dahingegeben hat. Und er hat ja selbst dieses Mal gestiftet. Denkt daran, was ich euch getan habe. Das ist mein Leib, das ist mein Blut, für euch dahingegeben, für euch vergossen. Er war tot um unserer Sünde willen, aber er lebt um der Gerechtigkeit willen. Und daran dürfen wir teilhaben an diesem ewigen Leben. Danke sei unserem Gott. Amen.